Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weird History, dem Geschichtspodcast, der euch Geschichte mal ganz anders erzählt, präsentiert und mitbringt, und heute in einer ganz besonders gruseligen Ausgabe, denn Leonie und ich, Bianca, haben uns überlegt, wir erzählen euch heute mal, passend einen Tag nach Halloween, beziehungsweise in der Nacht von Halloween, könnte man auch sagen,
on point,
richtig gruselige Geschichten, die wirklich passiert sind und man so ein bisschen glaubt, das kann doch nicht, bitte lass es nicht wirklich passiert sein, Leonie, wie geht's dir denn?
Ja, also noch ganz gut. Also wir zeichnen ja noch vor Halloween auf, muss man vielleicht einmal dazu sagen. Aber jetzt mit der Recherche bin ich doch schon so ein bisschen vorab in Halloween-Stimmung geraten.
Das war der Sinn der Sache.
Ja, es hat sehr gut funktioniert. Und natürlich auch bei diesem Halloween-Special gilt wieder, dass wir ganz unabhängig voneinander recherchieren. Deswegen bin ich mal wieder gespannt, welche Gänsehautgeschichte du ausgepackt hast.
Ich bin da tatsächlich heute auch noch ein bisschen mehr hooked als sonst.
Ja.
Weil ich glaube so, also die Stimmung ist ja jetzt entscheidend. So, heute ist so ein bisschen Lagerfeuerstimmung. Man erzählt sich Gruselgeschichten, wenn ihr das früher auch in eurer Kindheit gemacht habt. Abzüglich des Lagerfeuers, das gab es bei mir nicht. Aber wir haben uns immer Gruselgeschichten erzählt, so mit Taschenlampe unters Gesicht halten und so. Das macht Leonie heute nicht. Aber trotzdem möchte sie ja vielleicht direkt ein bisschen diese gruselige Stimmung starten und uns jetzt verraten, was sie uns denn heute für eine Geschichte mitgebracht hat.
Ja, und dafür hole ich vielleicht sogar doch meine Taschenlampe raus, um es hier wirklich richtig spooky zu machen. Und ich möchte gerne starten mit einem Zeitungsbericht, einem Zitat daraus. Und zwar ist es ein Artikel vom 13. März 1920, erschienen in der Buffalo Times.
Die Ouija-Manie, ein seltsamer Wahnsinn ausgelöst durch den übermäßigen Gebrauch jenes kleinen Bretts, dem viele okkulte Kräfte zuschreiben, hat sich schwer auf diese kleine Gemeinde gelegt.
El Cerrito war Anfang der 1920er Jahre ein kleines Vorortstädtchen in der Bay Area von San Francisco. Die Einwohnerzahl lag damals so ungefähr bei 1200 Menschen. Die Gemeinde war vor allem geprägt von Einwanderfamilien, viele italienischer Herkunft. Und die lebten damals in so einer Zeit, wo die Folgen vom Ersten Weltkrieg und auch der spanischen Grippe noch lange nachhalten. Eine Zeit, in der viele Menschen nach Orientierung suchten. Teil dieser kleinen Gemeinde war auch die Familie Morrow, die sich durch einen tragischen Unfall große Bekanntheit im Ort erlangt hat. Denn einen Tag nach Weihnachten, am 26. Dezember 1919, soll die 18-jährige Jenny Morrow durch einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen sein. Für ihre Familie, besonders für ihre Mutter Maria Morrow und ihre Schwester Josie, war es natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Und da muss man sagen, jeder Mensch trauert auf seine Art. Und es ist ganz egal, was man dafür braucht, was man dafür tut. Hauptsache, es hilft einem. Und so war es auch bei den Morrows. Die hatten so eine ganz spezielle Art zu trauern. Denn natürlich waren super viele Fragen offen bei so einer Hit-and-Run-Geschichte, wie es bei Jenny passiert ist. Will man natürlich wissen, wer der Fahrer war. Und all diese offenen Fragen, die führten dazu, dass sie nach Antworten an anderen Plätzen gesucht haben. Und sicherlich nicht nur, um Antworten zu finden, sondern auch, um richtig Abschied von Jenny zu nehmen, denn da hatten sie ja vorher auch keine Gelegenheit zu. Und deswegen suchten sie eben nach Wegen, um mit Jenny in Kontakt zu treten, könnte man sagen. Und da kommt etwas ins Spiel, was du bestimmt kennst.
Ich habe schon gedacht, als du es einleitend erwähnt hast, das Ouija-Brett.
Ja.
Ah, ja. Habe ich Angst vor. Bevor du jetzt weitermachst, habe ich Angst vor. Das kann ich dir
ja,
so sagen.
Ja, nicht nur du. Nicht nur du. Also es gibt wirklich extrem viele Fälle, die auch immer wieder beweisen, dass es nicht unbedingt der beste Weg ist, um sich Klarheit zu schaffen.
Ja, man weiß nämlich nie, was darüber kommt. Das ist das Problem.
Das ist das Problem. Und ja, im Endeffekt, kurz zur Geschichte vom Ouija-Board. Das war etwa ab 1890 als Talking Board, also sprechendes Board, in den USA kommerziell erhältlich.
Dass man das aber auch, das ist wieder so typisch Amerika, ne? Ja. Dass man sowas da einfach kaufen kann.
Ja, und damals auch als Spielzeug. Also ja, es wurde genau, echt als Spielzeug eigentlich vermarktet. Aber es hat nicht lange gedauert, bis es von so eher spirituellen Bewegungen genutzt wurde.
Ach was.
Mhm. Und ich finde das ein bisschen komisch. Ich konnte allerdings jetzt nicht wirklich so einen Zusammenhang mit den Morrows finden. Aber ja, Maria Morrow soll bereits ein Ouija-Board besessen haben. Ich nehme mal an, dass es halt erst als Gesellschaftsspiel ja, gedacht war, was sie dann vielleicht einfach irgendwann mal so gekauft hat. Aber diese Ouija-Boards, die wurden auch eben zunehmend bekannter, und zwar als Mittel, um Kontakt mit Verstorbenen oder unsichtbaren Kräften zu suchen. Nach Jennys Tod begann sie, das Board gezielt einzusetzen, also nicht mehr, um sich da irgendwie die Zeit lustig mit zu vertreiben, sondern eben, um ganz genaue Fragen zu stellen, und auch letztlich Jenny zu erreichen. Und ich möchte einmal kurz erklären oder auch generell euch erklären, wie so ein Ritual normalerweise abläuft. Typischerweise ist es halt ein Brett mit Buchstaben und Zahlen drauf. Dann gibt es eine Planschette, also so eine Zeigehilfe sozusagen. Und dann müssen die Menschen ihre oder einen Finger auf diese Zeigehilfe legen und stellen dann ja so Fragen wie, ist jemand hier, ne? Vielleicht zu Beginn, um das so ein bisschen einzuleiten. Und wenn man, was heißt Glück? Wenn man Glück, vielleicht auch Unglück, je nachdem.
Ja, aber eine Interpretationssache, ne?
Absolut. Aber es kann dann sein, dass sich diese Zeige, diese Planschette, langsam bewegt. Angeblich von Geisterhand. Und dann entstehen eben auf diesem Board, also von den Buchstaben, Worte. Und so kann dann praktisch die Menschen in der Anderswelt Kontakt zu einem aufnehmen.
Ah.
Ja, und bei den Morrows wurden diese Sitzungen von Mal zu Mal intensiver. Also Berichten zufolge dauerten sie mitunter stundenlang, manchmal sogar die ganze Nacht.
Gott, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde 1000 Tode sterben.
Ja.
Allein die Vorstellung, sowas ganze Nacht lang zu machen, weißt du?
Und dann auch noch von deiner Mutter instituiert, weißt du? Das ist ja also, auch.
Ich finde es auf so vielen Ebenen irgendwie creepy und unheimlich, dass ich so denke, du weißt ja auch nicht, wer ist denn da am anderen Ende? Also wenn wir jetzt mal diese Hypothese aufstellen, das funktioniert wirklich. Ja. Also dieses Teil, was du da gerade, ich kenne das nur mit einem Glas, aber ich glaube, das ist ja gar mit einem Glas irgendwie.
Hauptsache du hast was, womit
was sich bewegen kann, genau, sozusagen.
Womit darüber, der Geist aus diesem Buchstaben halt seine Botschaft formulieren kann.
Ja, und da denke ich mir so, also wenn das wirklich funktionieren würde oder ich glauben würde, dass es funktioniert und nicht, dass meine Mutter das gerade irgendwie bewegt.
Ja.
Oh, ich hätte einfach so viel Angst und ich sag's nochmal, du weißt doch auch nicht, wer das ist.
Ja.
Also wer sagt mir das denn aus dem Jenseits, dass das genau die Person ist, die ich kontaktieren wollte?
Ja, das ist echt super tricky und ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie Anleitung zu gibt, ganz bestimmt.
Doch, safe.
Ja, dass allein schon, dass man so diese Einstiegsfragen da irgendwie stellt, so von wegen, ja, ist überhaupt jemand da? Und ich glaube, dann wird man ein bisschen spezifischer. Aber ja, klar, am Ende weißt du das ja auch nicht, weil das werden wir auch höchstwahrscheinlich niemals erfahren. Das ist halt eine dieser Fragen.
Und Geister lügen.
Geister lügen.
Dann heißt das, bist du meine Schwester?
Ja.
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 Und du nimmst das erstmal hin als, ja, ist es wohl.
Ja, also ich glaube auch, das ist ein, es kann zu einem ziemlich gefährlichen Instrument werden. Und das trifft auch bei den Morrows leider zu. Also, wie du schon sagst, bestimmt die Schwester Josie, das war sicherlich auch ultra gruselig.
Ja.
Aber in erster Linie waren die halt einfach echt der Hoffnung, dass sie damit Jenny irgendwie nochmal sprechen können und eben diese brennenden Fragen endlich klären.
Ja, und das kann man ja auch jemandem nicht verdenken.
Nee,
das ist das, was du eingangs meintest mit wie Menschen trauern, weil ja. Vielleicht gibt es dem einen auch was, zumindest die Vorstellung zu haben, dass man mit jemandem noch sprechen kann nach dem Tod.
Ja, aber ja, das Traurige daran ist allerdings auch, also zumindest ist das so diese Conclusion, die ich da irgendwie rausziehe, dass das ja anscheinend nicht so gut funktioniert haben muss.
Ja, irgendwie wohl nicht, ne?
Weil, wie gesagt, diese Sitzungen, die wurden immer länger und dauerten teilweise die ganze Nacht. Und wenn das jetzt von Erfolg gekrönt gewesen wäre, dann wäre man da ja wahrscheinlich auch, vielleicht schneller vorangekommen,
sag ich mal. Ja, natürlich, natürlich.
Und damit nicht genug, denn als sie gemerkt haben, dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie sie sich das wünschen, kamen eben noch eigene Rituale dazu.
Und da wird es wahrscheinlich noch unheimlicher, oder?
Ja. Also, was man aus Berichten entnehmen konnte, war, dass sie auch Kinder dazu genommen haben.
Oh.
Und anscheinend auch Kinder locken. Also die haben dann von ihren Kindern irgendwie ein Haar abgeschnitten und das wurde dann verbrannt. Sie sollen auch Geld als Opfergabe verbrannt haben. Auch, wie ich gelesen habe, wohl nicht ganz so kleine Summen, wobei man da natürlich gucken muss, ob das wirklich stimmt.
Ne? Ja, also, klar.
Da ist die Berichterstattung ja auch nur so gut, wie letztlich das jeweilige Medienhaus damals das recherchiert hat. Ne? Genau. Also das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, generell die Angaben dazu. Aber diese eigenen Rituale, die sollen tatsächlich so stattgefunden haben, das wurde wohl später auch durch die Nachbarschaft oder generell durch mehreren Personen bestätigt. Und ja, apropos mehrere Personen, denn während die Familie Morrow auch immer mehr Zeit vor diesem Brett verbracht hat, kamen auch echt immer mehr Leute dazu.
Aber man verliert sich da doch auch so, oder? Wenn du nur noch das machst, ne? Und dann kommen da Leute auch noch zu. Ich meine, da muss man sich auch fragen, war das Schaulust? Also wollten die dann auch mal den Geist sehen, mit dem sprechen? Oder warum kommt man dazu? Oder hatten die Hoffnung, sie können selber mit ihren Verwandten sprechen?
Ich kann mir das nur so vorstellen. Also im Endeffekt, die Beweggründe, die kennen wir nicht. Und ich glaube, dass da ganz viele Sachen mit einspielen.
Ja.
Aber in dem Fall kann man sich das zumindest so erklären, dass es vor allen Dingen Nachbarn und Verwandte waren, die da jetzt sich auch dran beteiligt haben. Und das war auch nicht nur so, dass das jetzt speziell in dem kleinen Örtchen passiert ist oder in dieser Vorstadt, sondern wenn man das so historisch nochmal so ein bisschen einordnet, muss man dazu sagen, dass es auch mehrere Gründe gab, warum dieses Reacher-Brett 1920 ein kleiner Verkaufsschlager war.
Das ist ja auch sehr früh, wenn man ehrlich ist.
Das ist sehr früh und es gab da irgendwie noch so einen Gerichtsprozess, wo das halt patentiert wurde das spielte da auch noch so mit rein. Ne? Und deswegen war es eben so, dass generell die Verkaufszahlen von diesem Board kurzfristig richtig angestiegen sind, weil halt überall in Amerika Leute das gekauft haben.
Ja.
Und wie gesagt, es gab da mehrere Gründe. Zum einen sicherlich auch diese Berichterstattung über das, was damals in El Cerrito passiert ist, weil das ist echt weltweit durch die Medien gegangen.
Ja.
Aber wie gesagt, auch eine Vielzahl von anderen Gründen und dadurch hat sich sogar bei Zeitungen der Begriff Ouija-Manie durchgesetzt.
Ach so.
Ja, also die Leute waren in so einer, also richtig manisch praktisch.
Ach, das ist krass, ja.
Ja, und deswegen war es halt kurzzeitig echt, würde man sagen, so ein Hype, irgendwie
ja,
so ein Trend.
Total. Ja, genau, sind die mal eben auf den Trend mit aufgesprungen. Ne?
Ja, klar. Da macht man nichts. Aber wie gesagt, diese kleine Vorstadt, die stach eben heraus, auch weil es da zu mehreren Vorfällen kam. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man dann die ganze Nacht vor so einem Board da sitzt und sich weiß Gott was erhofft, das hat natürlich auch auf den Körper irgendwie einen Einfluss. Und viele Menschen litten natürlich unter Schlaflosigkeit. Weil,
ja, warum nur?
Warum nur?
Weiß ich nicht, ich würde auch nicht schlafen, aber okay.
Ja, und wie das manchmal so ist, das ist dann so ein fieser Teufelskreis, weil Schlaf, Leute, Schlaf ist wichtig.
Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Und auch ein bisschen mehr als 3 Stunden am Tag. Das darf
oh bitte, oh bitte. Also 8 ist schon perfekt. Und ja, also wie gesagt, wenn man nicht schläft, dann, meine Mutter hat immer gesagt, nach müde kommt doof. Und ganz so ist es da nicht, denn das waren tatsächlich psychische Auffälligkeiten, die da folgten. Wie gesagt, kann man sich auch nur vorstellen, wenn man so seine Zeit verbringt. Und ja, das entwickelte sich irgendwie tatsächlich immer weiter. Und viele Menschen haben dann, wie die Morrows ja auch, so was Eigenes interpretiert.
Mhm.
Und die dachten dann eben, dass man besser mit den Geistern in Kontakt treten könnte, wenn man nackt ist.
Der kausale Zusammenhang, den erklär mir jetzt. Das ist so.
Ja, weiß ich nicht. Ob das irgendwie, ob die Schicht was trennt, weiß ich nicht.
Ja.
Du.
Ach Gott, dann saßen die auch noch alle nackt an den Tisch rum, oder was?
Ja, oft. Also,
gibt's da Fotos von? Weil das ist doch immer so, es gab da früher von diesen Geisterbeschwörungen und so gab es doch immer viele alte Fotografien. Da müsste man eigentlich mal nachforschen.
Nee, also ich habe da jetzt so nichts gefunden, auch in den Zeitungsberichten, wo man ja sonst gerne noch ein Bild mit anhängt.
Ja, als hätten die sich nackt fotografieren lassen. Ich denke eher nicht, aber...
Nee, aber gut, es... Im Endeffekt, wenn man zu der Zeit in El Cerrito gelebt hat, dann hat das nicht so lange gedauert. Also was zunächst ja im Verborgenen, vielleicht, keine Ahnung, oben auf dem Keller oder im Wohnzimmer geschah, spielte sich dann irgendwann auch auf den Straßen ab. Und ein Vorfall, der hat dann so richtig Aufmerksamkeit erregt. Da soll nämlich ein Polizist nackt durch eine öffentliche Bank gelaufen sein. Und... später gab es auch Berichte über öffentliche Orgien.
Ach was.
Also diese Manie, die passt da schon gut.
Ja, schon, ne, wenn man das so hört.
Absolut. Und
so eine ganze Stadt, die quasi durchdreht auf einmal. Ne?
Ja, total. Und so auch wieder Pasada Evening Post, die berichtete am 5. März 1920 Folgendes. Kurzes Zitat daraus. Ouija Mania erregt die Bewohner von El Cerrito. Das haben die gut zusammengefasst.
Sehr, sehr auf den Punkt.
Sehr auf den Punkt. drei Tage zuvor wurden eben auch 7 Personen wegen des Verdachts der Geisteskrankheit verhaftet.
Mhm.
Also man hat da schon gemerkt, das gerät hier alles so ein bisschen aus dem Ruder.
Ja, offensichtlich, ne?
Ja, und 4 Frauen von diesen 7 Personen, die sollen auch als unzurechnungsfähig eingestuft und in psychiatrische Anstalten eingewiesen worden sein.
Aber die Frauen wieder?
Ja, es waren auch Männer beteiligt, die wurden freigelassen.
Ach, da stellen wir jetzt mal wieder die Frage, 1920, warum?
Ja, nee, das...
Da waren die Frauen natürlich wieder manisch, wahrscheinlich hat man da auch schon wieder Richtung Hexe eher gedacht oder was weiß ich nicht, da gibt es ja viele, viele Sachen.
Ja, typisch. Wenn man Pech hat, ich meine, da ist ein Ouija-Brett ja auch nicht so weit von entfernt.
Nee, aber da stoßen wir wie immer in vielen Folgen mal wieder auf das typische Ding, aber ja.
Ja, aber gut, wie gesagt... Irgendwann hat man halt gemerkt, boah, das ist so alles nicht mehr haltbar. Und dann ist natürlich auch die Stadtverwaltung eingegriffen. Ne? Mhm. Die haben dann auch gemerkt, so erstmal muss man diese Personen, die hier so für Unruhe sorgen, verhaften. So wird es dann ja auch letztlich getan. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was denn dann später, nachdem die Stadtverwaltung eingegriffen hat und übrigens auch so ein paar Regeln, sage ich mal, aufgestellt haben. Also kurzfristig wurde in El Cerrito Ouija-Boards verboten.
Also, das, was machen wir?
Verbieten. Wir verbieten das jetzt mal.
Ja.
Und im Endeffekt, also in Kalifornien gab es das nie, also nicht großflächig, dass man gesagt hat, okay, bevor sich das jetzt hier ausbreitet, das gab es nicht, aber eben in diesen, in dieser kleinen Stadt, da wurde das Ouija-Board zeitweise verboten und manche wurden auch verbrannt, weil natürlich hatten ja schon super viele Familien ein Board.
Klar.
Und die wurden dann eben symbolisch verbrannt.
Guck mal, als wäre das so Monopoly, was so Familien zu Hause eigentlich ja immer haben.
Ja, total.
Hast du auch ein Ouija-Board zu Hause?
Du, das natürlich. El Cerrito, so war das.
Ja, ich sag, krass.
Ja, und die Familie Morrow, die ist jetzt natürlich noch über, da fragt man sich, okay, was ist denn mit dem passiert? Auch diese Personen, die ja dann da verhaftet wurden. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich bei der Recherche so ein bisschen an die Grenze gekommen, denn es ist nicht so richtig belegt.
Mhm.
Aber es gab ein Buch, das sich mit ungewöhnlichen, aber wahren Erzählungen der amerikanischen Geschichte befasst. Und da gab es eine Passage, wo drinne stand, dass diese 4 Frauen, die als unzurechnungsfähig eingestuft wurden, bereits vor Ende April 1920 wieder freigelassen wurden.
Mhm.
Also das zumindest. Die Morrows, die sollen ihr Board tatsächlich ebenfalls verbrannt haben.
Mhm.
und versuchten auch, zu einem normalen Leben zurückzufinden. Lange Zeit galt ihr Haus allerdings immer noch als House of Mystery. Später wurde es überbaut. Und die eigentliche Frage, die ich mir nach dieser Recherche gestellt habe, war, wer ist denn jetzt praktisch der Mann, der Jenny getötet hat? Warum dieser ganze Trubel überhaupt angefangen hat? Diese eine Frage, wer war der Fahrer des Wagens, der Jenny überfahren hat?
Und das haben sie auch nicht geklärt, ne?
Es wurde nie rausgefunden.
Weil verbringst du da Stunden über Stunden mit so einem Brett und machst da quasi die halbe Stadt verrückt mit. Und dann wird die Frage, die ja wirklich eigentlich vielleicht wichtig war, irgendwie geklärt zu haben, ja, die bleibt offen.
Ja, super traurig. Also wie gesagt, wäre all das nicht gewesen, dann hätte es wahrscheinlich auch, oder wäre dieser kleine Ort auch nicht so aufgeschüttelt worden.
Ja, ja.
Und deswegen hat dieser Tod von Jenny ja dazu geführt, dass all das folgte. Und die Familie hat ja ursprünglich auch nur probiert, dem Ganzen so auf den Grund zu gehen und zu überlegen, wer war es, um damit wahrscheinlich abschließen zu können.
Ja, ja.
Aber ich konnte wirklich, und ich habe Google gefragt. Das könnt ihr mir glauben. Es hat nichts gebracht. Also es stand wirklich überall nur, dass es keine Berichte darüber gab und dass es wahrscheinlich immer noch, wenn die Person noch lebt, 1920 ist jetzt natürlich nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit.
Dann
sehr, sehr alt. Aber dass die Person weiterhin unbekannt war. Also Fahrerflucht und tatsächlich auch nie gefunden.
Traurig.
Total.
Eigentlich ist es ja wirklich eher eine traurige Geschichte, ne?
Es ist eine Tragödie. Und das fand ich eben so interessant, weil es gibt so viele Geschichten über Ouija-Boards, wo man irgendwie so Geister erweckt hat. Und ich finde, diese Geschichte ist sehr, sehr nah am echten Leben dran.
Total, doch, da hast du recht.
Und am Ende ist natürlich die Frage, inwieweit da tatsächlich Geistgestalten oder was auch immer beteiligt waren. Oder ob es einfach nur ein Wahnsinn war, der die Leute, durch Schlafmangel und was nicht alles dahin gebracht hat. Also ich finde, das ist ein schöner Fall, wo man sieht, wie gefährlich so ein Ouija-Board sein kann, aber eben auch, weil die menschliche Psyche da vielleicht was draus macht.
Genau, was eigentlich gar nicht da ist.
Nee.
Na, und es ist ja so, die Erkenntnis ist ja leider halt gar nicht die gewesen, die man sich erhofft hatte. Ne? Und
Ich fand das wirklich spannend, weil ich habe echt viel gelesen, so von Leuten, die dann irgendwie so ein bisschen possessed waren, ne? Berichtet haben, oh Mensch, hier, da ist irgendwie so eine Gestalt, die uns verfolgt, die hier irgendwie die Gläser oder die Tassen zum Beben bringt. Und das fand ich alles genauso spannend.
Mhm.
Aber letztlich habe ich mich für die Geschichte entschieden, weil ich mir dachte, dass ich glaube, vieles auch einfach in unseren Köpfen stattfindet und vielleicht gar nicht so sehr im Außen liegt. Und
da macht Leonie wieder was sehr gut ist. Nämlich, ich finde, du zeigst eine Geschichte, die im ersten Moment gruselig ist, die so, wo man so fragt, was passiert da und wo geht's vielleicht hin? Und dann ist man am Ende, geht man raus und denkt so, ja, aber vielleicht muss man sich auch manchmal hinterfragen, was macht auch der Kopf?
Ja.
Das ist ja bei diesem Gruselfaktor sowieso immer ganz häufig das Thema, dass unser Kopf uns auch mal Streiche spielt.
Ja, absolut.
Ne? Die vielleicht auch nicht immer erklärbar sind, unbestritten, aber zwischen dem, was du gerade uns mitgebracht hast, nämlich etwas, wo ja auch nichts wirklich eine Person angenommen hat, so habe ich es zumindest verstanden, weil man hat jetzt niemanden sehen können oder ist es jemand aufgetaucht durch dieses Ouija-Brett, wer oder was auch immer es bewegt hat, aber es gab keine Personifizierung.
Und vielleicht war es genau das, was das Ganze oder was diesen ganzen Ort da in den Wahnsinn getrieben hat, weil man sich so sehr erhofft hat, dass was passiert und es kam nichts.
Und das ist nämlich das Spannende, weil Leonie und ich haben ja ganz oft, ohne es absichtlich zu machen, sehr konträre Geschichten. Deine spielt 1920.
Ja.
Meine ist noch gar nicht so weit zurückliegend und ist eigentlich bis heute auch, glaube ich, so ins, ich möchte schon fast sagen, kulturelle Gedächtnis eingegangen, weil wir einfach Internetkinder sind.
Ja, wir sind Internetkinder.
Sind wir, so schade es ist, aber es ist so. Heute passieren gruselige Geschichten nicht mit Ouija-Brettern in irgendeinem kleinen verschlafenen Dorf, sondern die passieren online. Und genauso eine Geschichte habe ich dir mitgebracht, in der Hoffnung, dass du sie vielleicht so noch nie gehört hast. Ja. Denn ich werde jetzt erstmal eine kleine Geschichte vortragen und dann kommen wir sozusagen langsam zu den Hintergründen. Kurze Werbung hier bei uns. Werbung Ende. Es gibt Orte, an denen selbst der Wind flüstert. Wälder, in denen die Luft stillsteht. Und jedes Knacken klingt, als käme es von jemandem, der dir folgt. In manchen Gegenden erzählt man sich, dass dort jemand lebt. Jemand oder etwas. Zu hoch, zu dünn, zu still, um wirklich menschlich zu sein. Er trägt einen schwarzen Anzug. So altmodisch, dass er wie aus einem anderen Jahrhundert wirkt. Sein Gesicht ist bleich und leer. Keine Augen, kein Mund, keine Regung. Manche sagen, er streckt seine Arme aus, bis sie über den ganzen Wald reichen. Andere schwören, aus seinem Rücken wüchsen lange, schwarze Tentakel, die sich wie Rauch bewegen, lautlos und kalt. Sie nennen ihn Slenderman. Niemand weiß genau, was er ist. Ein Geist? Ein Dämon? Etwas, das älter ist als Sprache selbst. Doch überall, wo Menschen von ihm erzählen, passieren ähnliche Dinge. Kinder verschwinden. Kameras versagen. Auf Fotos tauchen seltsame Schatten auf. Lange, schmale Gestalten zwischen Bäumen, wo Sekunden zuvor doch gar nichts war. Er soll die Gedanken jener beeinflussen, die ihn zu lange ansehen. Manche hören ein Summen, wie Strom, der durch die Luft kriecht. Andere träumen von ihm, bis sie nicht mehr wissen, wann sie wach sind und wann nicht. Und wenn du ihn einmal gesehen hast, so heißt es, dann sieht er auch dich und lässt dich nicht mehr allein.
Ja, geil.
Ich glaube, du hast relativ schnell gewusst,
ja.
Worum geht's?
Ich finde das so, du hast es so gut beschrieben, also dieser Hinweis, wir sind Internetkinder, da habe ich natürlich schon direkt wieder, ne? Ich war wieder am Rattern hier. Und ich finde das so interessant, weil ich das so lebhaft noch in Erinnerung habe. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ich glaube, das war vielleicht so zwischen 2012 und 2014 oder so.
Ja, also erfunden wurde Slenderman 2009, aber natürlich wieder in Amerika. Krass. Also könnte es sein, dass es später zu uns rübergeschwappt ist, weil ich habe auch überlegt, wann ich das erste Mal damit konfrontiert wurde.
Das war ja auch echt ein Ding, ne?
Ja.
Also ich erinnere mich da wirklich extrem gut dran und ich fand das auch so interessant, weil das irgendwann ja so eine richtige Kultfigur war.
Genau, das ist es.
Und ich meine, dass Nintendo sogar in einem der Mario-Spiele ein Easter Egg mit Slenderman.
Ach was, im Ernst? Siehst du, in der Bubble bin ich ja nicht so drin. Aber doch, das ist krass.
Das ist richtig.
Weil das finde ich immer so, wie solche Ideen oder Geschichten, die dann so auftauchen, Figuren, eigentlich ist er ja eigentlich wirklich erstmal eine Figur gewesen, die dann irgendwo adaptiert wird. Ich meine, gibt's auch Filme zu und alles, na klar.
Ja.
Aber diese ganze Geschichte dahinter fand ich ultra spannend, weil wie Leonie sagt, 2009, das hört sich immer so an, als wäre ich so alt. Ich bin nicht so alt.
Nein, du bist doch nicht
aber
so alt.
Aber wir haben 2025, ich bin 30. 2009 war ich deutlich jünger.
Ja, wer nicht?
Nichts vor. Und da ist wirklich das Ding, damals hatte ich vor sowas auch noch richtig doll Angst. Mhm. Ne? Weil so wie ich es jetzt beschrieben habe, habe ich es als Kind wahrscheinlich nicht mal so doll wahrgenommen, obwohl es schon ein bisschen Gruselgeschichte jetzt war. Aber es klingt ja eigentlich alles wie so eine alte Legende, die man sich erzählt, gab's den jetzt, gab's den nicht. Ne? Und das ist eben das Spannende bei Slenderman, weil der wurde ja nicht in irgendeinem Wald geboren oder in einem Dorf, wie gerade bei dem Ouija-Brett zum Beispiel, wo dann auch manchmal so Schrecken entstehen kann, sondern eben im Internet. Und das finde ich so ultra spannend daran, dass man heute halt Horrorfiguren auch übers Internet so verbreiten kann.
Ja,
und bei Slenderman war es ja wirklich, der ist am 8. Juni 2009, ist er quasi geboren, und das kann man so sagen, weil nämlich ein Nutzer namens Victor Search zwei bearbeitete Schwarz-Weiß-Fotos in einem Forum namens Something Awful gepostet hat.
Aha.
Und das war so ein Fotowettbewerb. Man sollte so paranormale Ereignisse photoshoppen.
Ja.
Und er hat zwei Bilder gemacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst, weil ich kenne die Figur, die Fotos kannte ich nicht.
Ich glaube nicht.
Nee. Auf dem einen sind so spielende Kinder auf dem Schulhof zu sehen, die lachen so in die Kamera. Und im Hintergrund, das ist ultra gruselig, verlinken wir euch in den Shownotes, guckt euch das an. Da steht eben diese hohe, gesichtslose Gestalt in so einem schwarzen Anzug.
Und ja, aber das kenne ich. Also das habe ich mich aber auch lange gefragt. Warum trägt er diesen schwarzen Anzug?
Das, Gott, ich kann es dir nicht
sagen. Isländer mit Banker.
Macht's auch gruseliger.
Was macht der Mann beruflich?
Und er hat kein Gesicht. Warum hat er kein Gesicht? Das finde ich so schlimm.
Ja, das stimmt.
Und beim ersten Foto, das hat er wirklich gut gemacht, also Victor Search, weil er darunter auch immer so kleine Texte geschrieben hat.
We didn't want to go, we didn't want to kill them, but its persistent silence and outstretched arms horrified and comforted us at the same time.
Das war unter dem ersten Foto und unter dem zweiten Foto. Im Hintergrund wieder so ganz klein dieser Mann, der da irgendwie in den Wäldern lauert und man sieht ihn einfach, das ist so unheimlich. Und da steht wiederum drunter, dass es ein Bild aus einer Bibliothek ist, die tatsächlich, nachdem dieses Foto entstanden ist, ein paar Tage später abgebrannt ist.
One of two recovered photographs from the Sterling City Library blaze, notable for being taken the day which 14 children vanished and for what is referred to as the Slender Man. Deformities cited as film defects by officials. Fire at library occurred 1 week later. Actual photograph confiscated as evidence.
Okay, Spaß beiseite, Freunde, das ist wirklich gruselig. Das ist echt krass.
Und das hat er wirklich gut erzählerisch gemacht, weil er hat eben nicht nur diese Fotos bearbeitet, sondern er hat da schon so eine kleine Geschichte drumherum erzählt, wie wir das jetzt zum Beispiel so, ich glaube bei S ist das auch in der einen Verfilmung, dass auch ein Buch auftaucht, wo Bilder drin sind von der Stadt und man ist dann so, oh, was ist mit denen eigentlich passiert?
Ja, ne? Stimmt. Ja, ja.
Und so ist das ähnlich. Also gute Inszenierung, dass man sagt, ey, das ist ein Fund gewesen, dieses Foto, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist von diesem besagten Brand.
Ja,
und
sehr gut gemacht.
Und schon verbreitet sich das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Lauffeuer, wo man dann auf einmal so noch mehr reindeutet, sagt, okay, die Bibliothek ist verbrannt. Die Kinder, die darauf zu sehen sind, die sind weg. Und die Fotografin, die ist auch verschwunden. So, wo ist die hin? Und da ist halt so wieder Fiktion und Wirklichkeit. Die Leute konnten das nicht auseinanderhalten. Vielleicht wollten sie es auch nicht.
Ist auch extrem, also das muss man dem Herrn lassen, ist extrem clever gemacht.
Ne? Fand ich auch.
Also das genau in diesen Momenten, wo dann ja auch wirklich so Fiktion und Wahrheit verschwimmen und man irgendwie weiß, da steckt Wahrheit drinne, ist es ja auf einmal eine ganz andere Perspektive wieder.
Genau, und das war nämlich so spannend daran, weil er hat es ja so dokumentarisch aufgezogen. Leute haben irgendwie gedacht, ey, das muss ja wirklich so ein vergessenes Foto sein, was irgendwo aufgetaucht ist. Und deswegen hat sich das, wie es im Internet ist, relativ schnell verselbstständigt. Und Leute haben dann einfach weitergemacht. Die haben so die Geschichte weitergesponnen. Die haben Sachen geteilt, die haben kommentiert und die haben Geschichten dazu geschrieben. Also die haben ihm auch neue Eigenschaften gegeben. Und dann wurde diese Idee eben aufgegriffen. Es entstanden viele neue Fotos, auch Zeichnungen, wo dieser Slenderman gemalt wurde. Und jeder, der gute Gruselfilme liebt, der weiß, dass das Gruseligste eigentlich ist, wenn Kinder anfangen, die Dinge zu sehen, die sie gesehen haben.
Oh Gott.
Ich hasse das.
Ja.
Das sind immer die Stellen im Film, wo ich so denke, oh nee, wenn das echt so aussieht, wie das Kind das gemalt hat, das
Ich habe das ganz kurz, ich habe das manchmal mit meiner Katze.
Also ich weiß nicht.
Malt die auch? Nee, noch nicht. Aber die ist auch erst zwei. Nein, aber wirklich, also jetzt, es ist so komisch, aber manchmal, ich habe ja zwei, da gucken die so an die Decke.
Ja.
Ich weiß nicht, kennst du das? Und du fragst dich wirklich, was sehen die? Siehst du denn?
Und auch da, in jedem guten Horrorfilm ist das so, dass Tiere super sensibel sind. Hunde, die bellen auch immer Sachen an, die nicht da sind.
Genau.
Und das kenne ich. Das macht mein Kater auch.
Bis
und dann
heute
so,
finde ich das nicht schön. Also
unheimlich.
Ja, also und das passiert auch häufiger, dass sie dann irgendwie an die Decke starren. Und ja gut, wahrscheinlich sehen die irgendwie eine kleine Spinne, die ich mit meinen Rabenaugen nicht erkenne.
Vielleicht.
Aber in dem Moment ist das dann doch um einiges gruseliger, als es vielleicht in der Realität ist. Ne?
Na, genau.
Und da ist wieder der Kopf das Problem.
Und besonders da spielt viel auch mit rein, es ist dunkel, da ist irgendwo ein Schatten. Ich hatte es ganz schnell, dass ich dann auf einmal denke, da steht jemand. Und dann kann es in manchen Vorstellungen eben auch Slenderman sein. Und durch diese ganzen Berichte, Zeugenberichte und Spuren, die Leute angeblich gefunden haben, ist das eben immer größer geworden. Es wurde so ein Teil von ganz vielen Foren, Wikis, Kunstprojekten, Videos und Blogs. Also das ist wirklich gefühlt alles, was man im Internet machen kann. Da gab es Slenderman auf einmal. Und da muss dann an dieser Stelle einmal eine Serie erwähnt werden, die nämlich im selben Jahr auf YouTube erschienen ist. Marble Hornets heißt die. Und die ist so ein bisschen wie Blair Witch Project gedreht worden. Also wer diesen Film kennt, der weiß ja so mit Wackelkamera und man verfolgt, also wirklich aus dieser Perspektive die ganze Zeit. Ich mag solche Filme nicht, aber die haben immer diesen echten dokumentarischen Klang, als wäre man wirklich dabei und die Menschen würden verfolgt werden. Du siehst nie, was die verfolgt, aber diese Angst kommt einfach rüber.
Ist das ein bisschen so wie diese, das kenne ich jetzt eher, Paranormal Activity?
Ja.
Ja, ne? Wo die so ihre, so amateurmäßig ihre
genau
Kamera
das.
Aufstellen. Mit
genau
grünem Licht, also mit diesem Nachtlicht. Ja, nee, das hat, das bringt irgendwie so eine Atmosphäre rüber, ne?
Total, und das ist eben bei dieser Serie auch. Und das ist genau der gleiche Touch. Es sind verwackelte Aufnahmen, da gibt's flackerndes Licht. Und ein junger Mann behauptet dann in diesem Video, verfolgt zu werden. Und er sagt von einer Gestalt, die er The Operator nennt. Da wird jetzt so reingedeutet, okay, das wird wohl Slenderman sein, einfach so auch, wie er sonst beschrieben wird. Mhm. Und da gibt's eben auch ein Zitat, wo dieser Mensch sagt,
I keep seeing him. I don't know if he's real, but he's there.
Und das finde ich so unheimlich, auch wie er das sagt. Ja. Das ist einfach unglaublich echt. Deswegen glauben viele Menschen das auch. Und zum ersten Mal haben wir genau das Thema, was wir gerade schon hatten, verschmilzt das eben so, was im Internet so Fiktion ist und das, was eigentlich wirklich gerade passiert, das, was Sache ist.
Ja.
Ne? Und richtig schwierig wird diese Geschichte von Slenderman eigentlich in dem Moment, wo halt das in die Realität übergeht, weil ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber das ist tatsächlich, glaube ich, mit meiner ersten Berührung damit gewesen, weil 2014 in Wisconsin tatsächlich 2 12-jährige Mädchen eine Freundin in den Wald gelockt haben und auf sie eingestochen haben und hinterher gesagt haben, sie haben das gemacht, weil Slenderman ihnen das gesagt hat.
Ach, krass.
Okay. Ja, und
nee, den, ich weiß nicht mehr genau, wie ich drauf. Ich hatte einen großen Bruder und ich glaube, das war irgendwie so mein Berührungspunkt. Aber wow.
Und da sieht man halt, dass das auch so übers Internet verbreitet. Menschen sehen das, Menschen haben wirklich Angst davor.
Ja.
Menschen imaginieren vielleicht auch etwas, was gar nicht da ist. Aber einfach dieser Glaube daran, dass es diesen Slenderman vielleicht wirklich gibt, hat Menschen dazu getrieben. Und an dieser Stelle einmal ganz wichtig, also das Mädchen hat auch überlebt.
Okay.
Ne? Also, aber allein, dass sie das erleben musste, war andere so in diesen Wahn, in Anführungsstrichen, den du vorhin schon an anderer Stelle hattest, verfallen sind, dass die dachten, es gibt diesen Menschen und der tut ihnen etwas an.
Das ist absolut
traumatisch. Wenn sie halt nicht anders reagieren.
Ja.
Ne, und das finde ich einfach so eine super interessante Ebene, dass man sagt, ein fiktives Wesen, was es so nicht gibt, was einfach bei einem Fotowettbewerb entstanden ist. War ein kleiner Gag, so nach dem Motto. Und wird dann auf einmal Auslöser für etwas Reales.
Ja. Auch was echt was Schreckliches.
Ja.
Also das von den eigenen Freundinnen, da steckt ja auch wieder ganz viel drin. Also generell, ne, dass man da irgendwie ein Stück weit auch betrogen wird
ja,
von seinen
ja.
Freundinnen. Und dann natürlich dieser Gewaltakt an sich, den man ja auch Kindern in dem Alter gar nicht, absolut nicht zuschreiben würde. Und ja, da fragt man sich, oder das frage ich mich auch echt, wie sehr wie kamen die auf diese Idee, wie kamen die mit Slenderman, mit dieser Erzählung, diesem Epos ja schon fast in Verbindung, um das zu planen. Also da sind ja wirklich so viele Dinge schief gelaufen, wo vielleicht auch Eltern hätten gucken müssen. Also man kann es nicht immer auf die Eltern schieben, definitiv nicht.
Ja, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und wo das bei dir auch in die Richtung geht, dieser medienpädagogische Umgang ist so, so wichtig, weil ich glaube heutzutage, und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil das einfach, Slenderman ist im Internet entstanden, wie gesagt, es war ein bloßes Foto, Menschen haben drumherum Sachen erfunden dazu, was bestimmt auch irgendwo Spaß macht, aber junge Menschen vor allen Dingen können damit nicht umgehen, was sie da sehen. Und wenn ich vorstelle, dass mein 12-jähriges Ich also ich hatte damals massive Angst vor Chucky. Also ich habe diesen...
Ja, die Mörderpuppe.
Genau, die Mörderpuppe. Und ich hatte auch so eine Puppe, also nicht so eine, aber ich hatte eine Puppe in meinem Zimmer sitzen und ich weiß, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da muss ich einmal zugeben, dass ich ihn halt wirklich früh gesehen habe. So viel zur Medienpädagogik,
ja,
meine Eltern.
Ja,
ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst vor dieser Puppe, die da saß. Weil ich dachte, was ist, wenn die nachts aufsteht und irgendwas macht?
Ich glaube das total. Also deswegen sage ich ja, also Eltern können da auch immer nur bedingt, ne? Also man, ist es wichtig, dass da irgendwie eine Aufklärung erfolgt.
Genau.
Aber am Ende, wenn die Kinder sich dann, wenn die nicht zu der Oma verkriechen oder zu den Freunden und die haben da freien Zugang, dann passieren halt solche Dinge.
Ja.
Aber ja, ich glaube auch, da muss man irgendwie noch so ein bisschen abgrenzen, ob sich die Kinder irgendwie gruseln oder ob man irgendwie merkt, da geht gerade was vor sich, was echt auch, ja, echt bösartig eigentlich schon ist. Ne?
Ja, deswegen behaltet eure Kinder im Blick, auf jeden Fall. Weil Medienkonsum können wir, glaube ich, heute nicht unterbinden. Das ist einfach
Nein,
so.
Nein, das ist Teil.
Ne? Das gehört dazu. Teil dazu. Die werden so groß, die werden schon im Kindergarten teilweise mit Tablet und so abgespeist. Aber es ist ja so, das ist einfach eine wichtige Rolle. Und dann ist es wichtig, dass wir drauf gucken, was konsumiert wird und vor allen Dingen auch, wie konsumiert wird. Mhm. Und eben, dass man da einen Blick drauf hat. Ja, aber so viel zu meiner Gruselgeschichte. Also ich fand... Erzählerisch, ja.
Ja, aber auch wieder, ne? Wieder mit so einer traurigen Wendung und auch wieder menschgemacht.
Also total. Und das ist es ja, vieles ist menschgemacht. Man möchte es gern paranormalen Sachen zuschreiben und sagen, das war irgendwas Übernatürliches.
Ja.
In den meisten Fällen war es dann aber doch der Mensch selber. Und da habe ich mal ein ganz tolles Buch drüber gelesen, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, weil das größte Monster ist der Mensch.
Ja, ich glaube, das lässt sich echt so sagen, ne? Also vielleicht auch an der Stelle, ich persönlich bin der Meinung, dass es schon Dinge gibt, die doch unerklärlich sind. Und Bianca und ich haben da vorher auch schon viel drüber gesprochen und sind da, glaube ich, auch beide auf derselben Seite. Also das soll nicht heißen, dass wenn euch vielleicht Dinge passiert sind in eurem Leben, die so ein bisschen eigenartig sind oder die ihr nicht erklären könnt, dann heißt das noch längst nicht, dass ihr auch einer Manie verfallen seid oder absolut nicht. Also fühlt euch da jetzt bitte nicht so angesprochen. Ich persönlich glaube schon, dass es Dinge gibt, die man vielleicht nicht erklären kann. Und dass es auch sicherlich nicht immer der Mensch oder der Kopf ist, der einen davor führt, sondern bei manchen Sachen, who knows. Also vielleicht auch, wenn ihr so eine Erfahrung gemacht habt und die teilen möchtet, dann macht das doch in den Kommentaren.
Ja, das wäre richtig. Also das wäre echt mal aufregend. Also auch so
total. Ich würde auch super gerne vielleicht mal so eine Hörerfolge davon machen.
Ja, das wäre ultra spannend, wenn ihr auch mal einfach so teilt, was ihr so erlebt habt. Und mit Leonie und mir habt ihr auf jeden Fall zwei Menschen, die wie die Ghostbusters daran glauben, was da passiert. Wir kommen auch
also,
mit dem Staubsauger.
Who you gonna call?
Wir sind da.
Wir sind da, absolut. Absolut. Deswegen fühlt euch bitte frei, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, Mensch, ich habe da doch eine interessante Geschichte, wo ich bis heute Fragen habe und keine Antworten. Wir werden sie sicherlich auch nicht haben, aber manchmal hilft es einem schon, wenn man Dinge teilt und wenn man drüber spricht. Und deswegen, wenn ihr mögt, dann super gerne schreibt uns in die Kommentare. Und wer weiß, vielleicht gibt es das nächste Special dann ja mit einer Hörerfolge.
Das wäre doch sehr schön. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Dann mit einer etwas weniger gruseligen Folge. Jetzt gehen wir ja langsam Richtung Weihnachten. Da müssen Leonie und ich auch mitdenken.
Genau.
Na, also mal schauen, was wir da noch für euch mit ins Gepäck packen, damit es ein bisschen seichter ausklingen kann dieses Jahr. Aber wir freuen uns, wenn ihr auch dann in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch noch einen gruseligen Tag. Man weiß ja nicht, wie man so den Tag nach Halloween verbringt.
Ja, also schön schaurig vielleicht mit einem heißen Kakao und
schön schaurig mit einem heißen Kakao.
Und einen gruseligen Film, wollte ich sagen.
Macht einen Marshmallow rein und schnitzt Auge rein, dann geht das.
Leute, macht es euch gemütlich. Gerade bei diesen verregneten, kalten Tagen da draußen. Deswegen setzt euch schön hin, macht euch was Leckeres, Heißes, auch meinetwegen gerne mit Schuss und genießt einfach jetzt die Übergangszeit.
Adieu.
Tschüss. Adieu, auf Wiederhören.